Deutschlandfunk Nova. 100.
Mama. Papa. Ball. Die meisten von uns lernen ja Deutsch als Kinder, also unsere Muttersprache. Ne? Und dann kommt irgendwann Englisch in der Schule dazu, Französisch vielleicht noch. Aber die meisten von uns haben eben nur eine Muttersprache. Und damit sind wir was ganz Besonderes. Vergessen wir manchmal, dass das gar nicht so normal ist, wie das bei uns in Europa läuft oder zum Beispiel in den USA. Denn die allermeisten Menschen auf der Erde wachsen mehrsprachig auf. Sie lernen schon als Kinder mehrere Sprachen, weil zum Beispiel ihre Sprache eine Minderheitensprache ist und es noch eine offizielle Landessprache gibt. In Afrika, Asien, Südamerika, in vielen Teilen der Erde ist das die Realität der Menschen. Sprache ist ein Teil von uns, ist Identität, ist die Basis jeder Freundschaft, jeder Beziehung. Und jede Sprache hat ihre eigene Geschichte. Sie verändert sich, wird geprägt von der Geschichte, von dem, was passiert und prägt andererseits wieder die Geschichte selber. Ne? Erleben wir gerade zum Beispiel mit der Sprache von Donald Trump oder so. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und Nilo, du bist, anders als ich, der tatsächlich nur Deutsch gelernt hat als Kind, ein Beispiel dafür, wie es bei der Mehrzahl der Menschen auf der Erde ist. Du hast mehrere Muttersprachen gelernt.
Ich habe mehrere Muttersprachen gelernt. Das hat mit meinen Eltern zu tun. Ich bin selber im Iran geboren. Meine Eltern kommen aus dem Iran und die offizielle Sprache im Iran ist Persisch. Im Iran gibt es aber wahnsinnig viele Minderheiten und meine Eltern gehören so eine Minderheit, nämlich die Aserbaidschaner. Das ist ein Turkvolk. Das heißt, meine Eltern haben bei sich in der Familie immer Aserbaidschanisch gesprochen und die offizielle Sprache in der Schule und überhaupt war dann Persisch und haben das genauso an uns Kinder, an mich und an meinen Bruder weitergegeben und deshalb hatte ich von Anfang an Aserbaidschanisch und Persisch.
Zwei Sprachen, die du als Kind schon gelernt hast, aber bei dir ging es ja weiter, das mit deiner Geschichte zu tun hat. Hast du ja auch mal erzählt hier in der 100, ne? Die Geschichte einer Flucht auch und die Geschichte von noch viel mehr Sprachen, die dann dazu kamen nach und nach.
Die irgendwie dazu kamen, ja. Also ich bin mit 8 Jahren sind wir nach Schweden geflüchtet. Das heißt, de facto war Schwedisch die Sprache, mit der ich in der Schule aufgewachsen bin, habe da Abi gemacht. Genau, dann kam natürlich Englisch dazu. Und irgendwann auch Deutsch. Das ist dann sozusagen die 5. angelernte Sprache in der Reihe.
Und wir wissen, ja, wenn man schon als Kind mehrere Sprachen gelernt hat, also mehrere Muttersprachen hat sozusagen, dann fällt es einem auch viel leichter, noch weitere Sprachen dazuzulernen.
Später, genau.
Geschichten über Sprache gibt es heute in dieser 100-Ausgabe 154. Wir verstehen uns nicht, heißt sie. In der ersten Geschichte geht es um eine Sprache, die kein Mensch bisher entziffert hat. Das Voynich-Manuskript. Das sind alte Pergamentblätter, gefaltet und beschrieben. Und das ist auch gleichzeitig ein ungelöstes Rätsel. Was für eine Sprache wurde da aufgeschrieben? Von wem ist es überhaupt eine Sprache? Wir gehen gleich mal auf Spurensuche.
Und dann geht es um diese Sprache hier.
Ich will das Gras unten. Das meine Kokonus fallen. Ja? Ich kann auch picken.
Das klingt erstmal wie jemand, der vielleicht ein bisschen unvollständiges Deutsch spricht. Es ist aber eine eigene Sprache. Das heißt unser Deutsch. Das ist ein Deutsch, das auf Papua-Neuguinea gesprochen wird. Wir wissen erst seit Ende der 70er Jahre, dass es diese Sprache gibt, ein Krioldeutsch. Und wie diese Sprache entdeckt wurde, das ist echt spannend. Und die Geschichte hören wir gleich hier in 100.
Und dann schauen wir noch auf eine winzig kleine Insel, 10 mal 10 Kilometer groß. Und trotzdem werden auf dieser kleinen Insel gleich 7 Sprachen gesprochen. Eine dieser Sprachen, die schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. So sieht sie aus, die 100. Ins Mikro spricht Paulus Müller.
Deutschlandfunk Nova.
Es gab eine Phase, da habe ich mit Kumpels stundenlang Adventure Games gezockt. Also Baphomets Fluch oder Monkey Island zum Beispiel, das sind so bekannte von diesen Spielen. Wir haben extra dafür die Schule geschwänzt, weil das tolle Spiele waren. Ihr wisst schon, das sind diese Computerspiele, wo man rumrennt und eine Geschichte erlebt, dann Rätsel knacken muss. Und diese Spiele, die bringen einen dazu, völlig einzutauchen. Zu so einem Adventure-Game gehört definitiv irgendwann in der Geschichte, dass da so ein mysteriöses altes Buch auftaucht, das ja irgendwie aus dem Nichts kommt. Ein Buch, das Rätsel mit sich bringt. Irgendwie verschlungene Schriftzeichen, die kein Mensch kapiert. Und deswegen Weil das so ist, wundert es einen nicht, dass die Geschichte, um die es jetzt hier in der 100 geht, unzählige Menschen fasziniert und nicht mehr loslässt. Sie versuchen nämlich, das ganz reale Rätsel eines Buches zu knacken. Es geht um ein mysteriöses Buch, das es wirklich gibt. Es geht um das Voynich-Manuskript. Das sind gefaltete Pergamentblätter, die mit einer Schrift beschrieben sind, die kein Mensch versteht. Das ist ein echtes, ungelöstes Rätsel, ein Abenteuer, in das man eintauchen kann. Vera Pache nimmt uns mit.
Wer sich mit dem Voynich-Manuskript beschäftigt, der wird früher oder später im Mittelalter landen. Aber für mich beginnt die Geschichte zunächst am 8. Juni 2017. Da sitze ich gerade beim Frühstück, trinke meinen Tee und lese die Zeitung, also die Panoramaseite mit den bunten Meldungen aus aller Welt.
Rätselhafter Luxus. Autor unbekannt. Inhalt unverständlich, Zustand uralt. Es ist eins der geheimnisvollsten Bücher der Menschheit, ein großes Rätsel, an dessen Lösung nicht nur unzählige Linguisten und Historiker gescheitert sind, sondern auch die Experten des CIA und einiger anderer Geheimdienste. Wow.
Ja, okay. Und damit hatte mich der Artikel und damit hatte mich vor allem das Voynich-Manuskript. Das Ding ist, wenn man anfängt, das Voynich-Manuskript zu googeln, dann ergibt das sehr, sehr viele Treffer. Und es wird sofort ziemlich unübersichtlich, weil es gibt so viele Meldungen, auch Meldungen, dass irgendjemand das Manuskript nun endlich entschlüsselt hat. Ja, und da frage ich mich, was denn nun? Rätsel oder bereits gelöstes Rätsel? Und darum wollte ich wissen, was genau ist dieses Voynich-Manuskript und was wissen wir denn eigentlich wirklich darüber?
Das Voynich-Manuskript ist das größte Rätsel der Geschichte der Verschlüsselungstechnik. Da kommt man im Grunde nicht drum herum, wenn man sich für das Thema interessiert.
Ich habe mit drei Experten gesprochen, die sich schon länger und sehr intensiv mit dem Manuskript beschäftigt haben. Und Klaus Schmier ist einer von ihnen. Der ist Informatiker mit dem Schwerpunkt Verschlüsselungstechnik.
Das Voynich-Manuskript ist ein Buch, so wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert, handgeschrieben, handgemalt, 230 Seiten und ein Einzelstück, ist ja handgeschrieben, gibt keine zweite Handschrift. Und das Besondere am Voynich-Manuskript ist eben, dass es in einer Schrift geschrieben ist, die keiner lesen kann.
Man kann sich das vorstellen wie ein Buch, aber das ist halt nicht gebunden, sondern ineinander gelegt. Und das ist relativ klein, ungefähr DIN A5-Format.
Jürgen Hermes ist Computerlinguist an der Uni Köln. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit einem Programm für die Analyse von Texten beschäftigt und das Voynich-Manuskript war eins seiner Beispiele. Jürgen Hermes hat einen Nachdruck von diesem Manuskript und da kann man sehen, also die Seiten sind ein bisschen bräunlich, fleckig und wir wissen auch, weil es eben Pergament ist, dass sie so ein bisschen transparent sind. Und an den Absätzen lässt sich erkennen, dass der Text von links nach rechts geschrieben ist. Oft läuft dieser Text auch um die Zeichnungen herum.
Kurzen Analysen. Genau, und dann fängt es halt an mit den Pflanzen. Und man sieht, dass diese Pflanzen sind halt sehr, sehr raumgreifend. Und der Text fließt irgendwie drumherum. Sodass man davon ausgeht, dass eigentlich die Zeichnung erst da war und danach halt der Text dazwischen geschrieben wurde.
Es gibt kein zweites Buch auf der Welt oder kein zweites Dokument, das in derselben Schrift geschrieben wurde. Aber was am meisten auffällt, ist, dass jede Seite auch bemalt ist mit irgendeiner Pflanze oder ein kreisförmiges Diagramm, was schwer zu erklären ist, oder mit vielen kleinen Pflanzen. Oder es gibt ja ein Kapitel sozusagen, wo kleine Frauenfiguren in Bädern sind und im Wasserfallen runterrutschen. Sehr, sehr ungewöhnlich.
Und das ist der dritte Experte, René Sandbergen.
Ich wohne schon seit fast 30 Jahren in Deutschland. Ich habe ursprünglich Luftfahrt- und Raumfahrttechnik studiert an der Technischen Universität in Delft in Holland.
René Sandbergen arbeitet bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, aber in seiner Freizeit beschäftigt er sich eben seit mehr als 20 Jahren mit dem Manuskript. Er ist damals, als diese Sache mit dem Internet gerade anfing, darauf aufmerksam geworden.
Das nannte sich Usenet. Das war in den 90er Jahren, also noch Anfang 90er Jahren. Und da konnte man über verschiedene Themen lesen oder E-Mails bekommen.
Und dann tauchte damals dieses Foto auf. Eine Seite aus dem Manuskript.
Niedrige Auflösung, schwarz-weiß, gar nicht schön. Aber das hat mich komplett interessiert. Also ich habe gemeint, das sieht eigentlich so aus, als ob man das eigentlich lesen könnte.
Als René Sandbergen anfängt, sich für das Manuskript zu interessieren, ja, das ist eine Zeit, ich kann mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, da gibt es noch keine Suchmaschinen. Also kein Google, kein Bing, Yahoo oder sonst irgendwas. Und René Sandbergen fängt aber trotzdem an, alle möglichen Informationen zu sammeln. Und heute ist er verantwortlich für eine Webseite, auf der so ziemlich alles zusammengetragen ist, was wir über dieses Voynich-Manuskript wissen. Also fangen wir mal vorne an, im Hier und Jetzt. Heute befindet sich das Manuskript in einer Bibliothek an der Yale University in der Nähe von New York. Das heißt Voynich-Manuskript, weil ein Mann namens Wilfried Voynich es 1912 in der Nähe von Rom entdeckt hat. Auf den komme ich gleich noch auf jeden Fall zu sprechen. Aber vorher ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass eben in diesen 100 Jahren von damals bis heute, da haben sich wahnsinnig viele Menschen mit diesem Manuskript beschäftigt. Sprachwissenschaftler, Historiker, Kryptologen, sogar Geheimdienstmitarbeiter. Aber niemand konnte bisher eine Lösung dafür liefern, was dort geschrieben steht. Was diese Pflanzen, Planeten, Frauenzeichnungen bedeuten. Ja, auch wenn es gelegentlich die Nachricht gibt, das Voynich-Rätsel wurde geknackt. Nee, bisher stimmt es nicht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich hier an diesem Text arbeite, im Januar 2018. Und trotzdem sind aber im Laufe der Zeit ein paar Dinge über das Manuskript herausgekommen. Für uns beginnt die Geschichte also mit Wilfried Voynich. Ja, der Mann, der das Manuskript 1912 entdeckt. Der ist Buchhändler und stammt ursprünglich aus Polen. Und 1890 eröffnet er ein Antiquariat in London. Er bekommt dann bald den Ruf, dass er auch an sehr seltene Bücher kommt. Und er reist dafür viel umher. Und in den folgenden Jahren eröffnet er dann auch weitere Büros in Paris, Florenz und Warschau.
Also er war ein Händler und seine Berufung war halt tatsächlich, interessante, antike oder ältere Bücher zu finden, zusammenzutragen und halt mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Und so kommt Wilfried Voynich dann 1912 in die Villa Mondragone. Das ist ein Kloster in der Nähe von Rom, ein rötliches Gebäude mit einem großen Innenhof und dort leben Jesuiten. Voynich kauft ihnen dann etliche Bücher ab, darunter eben auch das seltsame Manuskript. Aber auch ein paar größere Werke, die weitaus mehr hermachen als dieses Bündel zusammengelegter Pergamentseiten, bemalt und unlesbar. Der Buchhändler weiß, dass er da was ganz Besonderes gefunden hat und beauftragt den US-amerikanischen Wissenschaftler William Newbold damit, das Manuskript zu entziffern. Newbold, der findet dann eine, wie sich später herausstellt, ziemlich absurde Theorie, die auch, als sie veröffentlicht wird, von vielen anderen als Humbug zerrissen wird. Und das ist eben der Beginn von unzähligen Versuchen, das rätselhafte Manuskript zu entziffern. Manche äußern dann sogar ganz grundsätzliche Zweifel daran, ob dieses Manuskript überhaupt echt ist.
Jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass diese Geschichte, die Voynich erzählt hat, gar nicht stimmt, sondern dass er es Manuskript, ähnlich wie Konrad Kujau in den 80ern die Hitler-Tagebücher gefälscht hat, einfach selbst erzeugt hat, um es halt mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Das sagt Jürgen Hermes, der Computerlinguist. Allerdings sagt er auch, dass es dann eine sehr, sehr gute Fälschung wäre. Denn obwohl die Sprache niemand versteht, so gibt es trotzdem Parallelen zu existierenden Sprachen. Nämlich, wenn man jetzt sich zum Beispiel die Häufigkeiten und die Verteilung dieser unbekannten Zeichen anschaut, dann entspricht das Mustern und Regeln von existierenden Sprachen. Nur, dass diese Zeichen eben keiner bekannten Sprache zugeordnet werden können. Ja, jetzt gibt es also einerseits die Theorie, das Manuskript könnte ein Hoax sein, aber es gibt eben auch Hinweise darauf, dass die Geschichte des Manuskripts viel weiter zurückreicht. Als ich angefangen habe, mich mit dem Voynich-Manuskript zu beschäftigen, kam mir das irgendwie ziemlich bald vor wie so eine Schnitzeljagd. Ja, weil das ist eben ein Rätsel und alle Hinweise zur möglichen Lösung des Rätsels, die befinden sich jetzt mal zunächst im oder am Buch. Und dann ist aber ein ganz entscheidender Hinweis ein Brief, von dem der Buchhändler Voynich berichtet, dass er ihn im Manuskript gefunden hat. Der Brief ist an Athanasius Kircher gerichtet, das ist ein Jesuit und Universalgelehrter im 17. Jahrhundert. Und der hatte damals den Ruf, er könne alle Sprachen der Welt verstehen.
Ja, also es ist ein Brief, der wurde in Prag verfasst, nach Rom geschickt. Und dieser Brief behandelt ein geheimnisvolles Manuskript, wo sich Gelehrte in Prag mit herumgeschlagen haben, was aber ohne Erfolg geblieben ist. Und diese Prager Gelehrten wussten nicht mehr weiter und haben den damaligen bekannten Universalgelehrten Athanasius Kircher in Rom quasi um Hilfe gebeten.
In diesem Brief fragen also Gelehrte in Prag, ob Athanasius Kircher das Manuskript für sie entziffern kann. Aber es ist nicht bekannt, dass der Kircher irgendwie weiterhelfen konnte. Stattdessen lässt sich aber mit Hilfe dieses Briefes die Spur des Manuskripts noch ein bisschen weiter zurückverfolgen.
Bereits die ersten Nachforschungen haben ergeben, dass es Hinweise darauf gibt, dass dieses Manuskript älter ist. Dass es nämlich zumindest Anfang des 17. Jahrhunderts am Hof des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Rudolf II., in Prag vorlag.
Ja, wenn man sich mit der Geschichte des Wojnich-Manuskripts beschäftigt, tauchen irre viele Namen auf und es wird auch ein bisschen verwirrend. Aber es lohnt sich, bei einigen dieser Personen ein bisschen genauer hinzuschauen. Zum Beispiel auf Kaiser Rudolf II. Rudolf II. Wird 1552 in Wien geboren. Und mit 24 Jahren, als sein Vater stirbt, wird er dann Kaiser und damit auch zum mächtigsten Monarchen in Europa. Während Rudolf zuerst noch von Wien aus regiert, verlegt er dann aber nach ein paar Jahren seinen Sitz nach Prag. Und diese Entscheidung hat riesigen Einfluss auf die Stadt, weil die Residenz des Kaisers zieht wahnsinnig viele Menschen an. Handwerker, Künstler, Bildhauer, aber auch Wahrsager, Astronomen und Alchemisten kommen dann in die Stadt. Und Rudolf II. Ist total interessiert an allem. Der interessiert sich für Literatur, Kunst und Wissenschaft und ist vermutlich auch einer der bedeutendsten Kunstsammler seiner Zeit. Weil nach und nach baute er damals eine Wunderkammer auf. Also das ist eine Sammlung mit allen möglichen Schätzen, mit Tieren, Steinen, Mineralien aus aller Welt, also aus den Teilen der Welt, die damals im 17. Jahrhundert bekannt waren. Und er schickt sogar Boten los, die ihm dann seltsame und schöne Objekte bringen sollen. Und er kauft auch Bücher. Und in dieses Setting führt jetzt also die Spur des Wojnich-Manuskripts.
Das heißt, es gilt als einigermaßen sicher, dass es in Prag ein geheimnisvolles Buch gab, was nach Rom geschickt wurde, und zwar Mitte des 17. Jahrhunderts. Ob das Wojnich-Manuskript dieses geheimnisvolle Buch war oder nicht, kann man nicht genau sagen, weil die Briefe da einen doch im Unklaren lassen.
Etwas, was die Suche nach dem Manuskript ziemlich schwierig macht, ist eben, dass das Buch keinen Namen hat. Also es hat keinen Titel, nach dem wir suchen können, und es hat auch keine grobe Bezeichnung, wie jetzt zum Beispiel das Kräuterbuch. Also wir nennen es seit 1912 das Wojnich-Manuskript. Aber wie es vorher hieß, keine Ahnung. Wir wissen weder, welchen Zweck das Buch einmal gehabt hat, noch wer es geschrieben hat. Darum können wir eben heute nur vermuten, dass jemand, der von einem geheimnisvollen oder von einem unlesbaren Manuskript schreibt, dass er damit das Wojnich-Manuskript meint. Es gibt jetzt aber auch noch einen weiteren Hinweis, der in diese Zeit führt. Und zwar direkt am Buch. Auf den ersten Seiten des Manuskripts, da steht ein Name in lateinischen Buchstaben, also die wir lesen können. Dieser Name ist zwar kaum zu sehen, also entweder ist er mit der Zeit verblichen oder jemand hat mal versucht, ihn auszuradieren. Aber dort steht eben dieser Name Jakobus de Tepinec. Jakobus de Tepinec, das ist ein Mediziner und Apotheker am Hof von Kaiser Rudolf II. In Prag. Und de Tepinec, der hieß ursprünglich mal anders. Aber er konnte den Kaiser von einer sehr schweren Krankheit heilen und dafür wird er geehrt. Also er wird 1608 geadelt. Und mit dieser Ehre bekommt er dann auch einen neuen Namen, nämlich seinen Adelsnamen de Tepinec. Ja, und dieser Hofmediziner und Apotheker, der stirbt im Jahr 1622, das wissen wir. Und daraus lässt sich jetzt natürlich schlussfolgern, irgendwann zwischen 1608 und 1622 muss dieses Wojnich-Manuskript in Prag gewesen sein. Am Hof von Kaiser Rudolf II. Vermutlich eben auch in den Händen von Jakobus de Tepinec, weil er eben seinen Namen im Manuskript hinterlassen hat. Und in diesem bereits vorher erwähnten Brief an Athanasius Kircher wird übrigens auch erwähnt, dass Rudolf II. Das Buch mal für ziemlich viel Geld gekauft hat, nämlich für 600 Dukaten.
Das war also ungefähr etwas mehr als 2 Kilogramm Gold.
Das war jetzt auch damals definitiv sehr viel Geld. Allerdings ist über diesen Kaiser ja auch bekannt, dass er sich total für Wissenschaft, Künste und alles interessiert hat, auch für Bücher, und dass ihm das auch einiges wert war.
Aber aus welcher Richtung es nach Prag gekommen ist, kann man wirklich gar nicht raten, weil Kaiser Rudolf hat natürlich eine Sammlung gemacht, er hat Sachen von ganz Europa und der ganzen Welt, also der ihm bekannten Welt, hat er gesammelt. Das war sowas wie alle Straßen führen nach Prag irgendwie. Also da kann man leider dann nicht so einfach zurückbrechen.
Unter Kaiser Rudolf wird Prag jetzt also zur goldenen Stadt. Künstler, Maler, Schriftsteller, Wissenschaftler kommen Ende des 16. Jahrhunderts aus allen Richtungen nach Prag. Allerdings müssen wir auch festhalten, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der sind Wissenschaft, Alchemie, Glaube an Magie, das ist alles nicht wirklich scharf voneinander getrennt. Und so kommen dann auch ziemlich windige Gestalten an den Hof des Kaisers. Zum Beispiel John Dee und Edward Kelly. Ja, und eine der vielen Theorien um das Voynich-Manuskript, die beschäftigt sich eben auch mit diesen zwei Gestalten. John Dee, das war ein englischer Mathematiker, und Edward Kelly, das war, ja, kann man schon sagen, ein Scharlatan. Irgendwann im Laufe des Lebens wurden dem auch mal seine Ohren abgeschnitten, darum hat er mal sehr lange Haare getragen. Und warum das war, weiß man nicht genau, eventuell wegen Urkundenfälschung. Jedenfalls beschäftigen sich diese beiden mit Alchemie und Magie und sie kommen dann aus England nach Prag an den Hof von Kaiser Rudolf.
Um dort, wie auch immer, Geld zu verdienen, und sie haben halt eben behauptet, mit Gold machen Geld zu verdienen, und das ist allerdings alles nicht gut gegangen, aber also man hat spekuliert, dass die beiden tatsächlich dieses Manuskript an Kaiser Rudolf verkauft haben.
Was für eine Geschichte. Zwei dubiose Gestalten, die ein Manuskript haben, die es vielleicht auch selber anfertigen lassen, ohne dass es eine Bedeutung hat, weil sie einfach genau wissen, Rudolf interessiert sich für Magie und Wissenschaft, und sie wissen auch, dass der Kaiser bereit ist, viel Geld für solche Dinge auszugeben. Für mich klingt diese Theorie super. Für einen Roman wäre diese Version eigentlich perfekt. Aber auf der Suche nach der Herkunft des Voynich-Manuskripts bleibt diese Theorie leider einfach nur Spekulation.
Man weiß in Wirklichkeit gar nichts darüber, was vor 1608 genau mit diesem Manuskript passiert ist.
Es kann sein, dass der Text gar keine Bedeutung hat. Es ist ganz möglich, dass es wirklich bedeutungslose Zeichen sind. Also es kann sein, dass jemand, der die Bedeutung des Textes sucht, nach etwas sucht, das es gar nicht gibt. Aber die Geschichte dieses Buches gibt es definitiv. Da gibt es immer noch neue Sachen herauszufinden. Also es hat definitiv eine Geschichte.
Halten wir fest. Auf der einen Seite versuchen bis heute Hobbykryptologen, Historiker und andere Geheimnisjäger, den Text des Voynich-Manuskripts zu knacken. Und auf der anderen Seite gibt es eben so Menschen wie René Sandbergen, die beschäftigen sich inzwischen eher mit der Geschichte des Manuskripts.
Am Ende, was mich jetzt zu dieser Zeit am meisten interessiert, ist, was hat das Buch eigentlich für Bedeutung gehabt? Wieso gibt es ein unlesbares Buch? Und wie hat er das gemacht? So, auch irgendwann, wenn jemand herausfindet, wie man den Text jetzt entziffern kann, weiß man vielleicht immer noch nicht, wieso das Buch so gemacht wurde.
Es gibt noch eine Spur, die ein bisschen weiterführt. 2009 hat das österreichische Fernsehen einen Dokumentarfilm über das Voynich-Manuskript gedreht. Und René Sandbergen hat damals als Experte geholfen. Damals haben die Filmemacher zusammen mit der Yale-Bibliothek, die das Manuskript besitzt, Geld zusammengelegt, um eine sehr spezielle Untersuchung in Auftrag zu geben. Und zwar haben Materialwissenschaftler das Pergament des Manuskripts ganz genau untersucht.
Die Universität Yale hat sich lange Zeit geweigert, solche materialwissenschaftlichen Analysen machen zu lassen. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil damit ein Teil des Manuskripts zerstört wird. Man muss so kleine Streifen abschneiden, um die untersuchen zu können. Das macht man mit der sogenannten C14-Methode oder Radiokarbon-Methode.
Dieses Verfahren kennen wir aus der Archäologie. Da wird es zum Beispiel dazu verwendet, um Knochen zu datieren. Also mit der Methode lässt sich Material untersuchen, das irgendwann mal gelebt hat. Und weil Pergament ja aus Tierhaut hergestellt wird, kann man eben mit diesem chemischen Verfahren so ungefähr datieren, wann das Tier gestorben ist.
Die materialwissenschaftliche Analyse, die eben in Chicago gemacht wurde, ergab 2009, dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit dieses Pergament, was man dort untersucht hat, man hat, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Streifen abgeschnitten, und die wiesen alle auf die gleiche Zeit hin, nämlich auf das frühe 15. Jahrhundert. Das heißt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, sagte das McCrown-Institut, war das Pergament zwischen 1408 und 1438 noch Teil eines lebenden Tiers.
Für diejenigen, die sich mit dem Manuskript beschäftigen, war das ein echter Durchbruch. Endlich mal ein konkreter Hinweis, endlich mal eine ungefähre Jahreszahl.
Das hat natürlich einiges gebracht, weil man weiß jetzt, dass das Pergament im frühen 15. Jahrhundert hergestellt wurde. Etwas älter, als man bis dahin gedacht hat. Aber man weiß halt nicht, wann es beschrieben wurde. Also Pergament war damals teuer, das hat man normalerweise nicht 100 Jahre liegen lassen, bevor man es beschrieben hat. Aber es gab vielleicht auch Ausnahmen.
Wer weiß? Das sagt Klaus Schmee, der Kryptologe. Und für viele ist diese Datierung zumindest der Beweis dafür, dass das Pergament wahrscheinlich in dieser Zeit beschrieben wurde, ob sich jetzt um Geheimschrift handelt oder um Nonsens. Aber am Ende bleibt es einfach nur eine Vermutung. Was wissen wir jetzt also über dieses Manuskript? Ich fasse nochmal zusammen. Etwa 200 Jahre nachdem das Pergament vermutlich hergestellt wurde, taucht ein bemaltes und geheimnisvolles Manuskript am Kaiserlichen Hof in Prag auf. Es geht dort durch mehrere Hände und landet dann etwas später in Rom bei Athanasius Kircher. Und zusammen mit anderen Büchern kommt es irgendwann in das Jesuitenkloster, wo der Buchhändler Wojnik es 1912 entdeckt. Renommierte Kryptologen, Geheimdienste, andere Experten fürs Codeknacken, alle haben sich immer wieder mit diesen seltsamen Zeichen und Zeichnungen beschäftigt, aber nichts herausgefunden. Eine plausible Theorie, zu der auch viele andere sagen, ja klar, so muss es gewesen sein, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Die gibt es einfach bisher nicht. Wird es vielleicht auch niemals geben. Für Klaus Schmee wäre das übrigens voll okay.
Für mich wäre es gar nicht so toll, wenn es gelöst werden würde, weil dann wird das Interesse ja nachlassen. Also es ist halt viel schöner, über das große Geheimnis zu schreiben, als über das Manuskript, was vor 5 Jahren irgendwann gelöst wurde.
Mich persönlich nervt es schon so ein bisschen, dass ich jetzt die Geschichte vom Wojnik-Manuskript nicht mit einer sensationellen Lösung beenden kann. Aber die Schnitzeljagd geht ja auch noch weiter. Und wer weiß, vielleicht bearbeitet irgendwann mal jemand ein altes Archiv oder einen Büchernachlass und plötzlich fällt da ein uralter Pergamentzettel zu Boden, auf dem der Hinweis zur Lösung des Rätsels steht.
Vera Pache über das Wojnik-Manuskript. Und jetzt ist Harry Hörler dran.
Hey du Alfons, du geht wo? Wenn du fertig, du kommst ja nicht da oben, ne?
Habt ihr verstanden? Hey du Alfons, wo gehst du hin? Wenn du fertig bist, dann kommst du zu mir hoch. Ja? Was wir da gerade gehört haben, das ist nicht jemand, der nicht so richtig gut Hochdeutsch spricht. Das ist einer der wenigen Menschen, die noch unser Deutsch sprechen. Eine Kreolsprache auf Papua-Neuguinea, die vom Aussterben bedroht ist. Dass wir diese Sprache überhaupt kennen, das ist Craig Volker zu verdanken, einem amerikanischen Sprachwissenschaftler. Rebecca Endler hat den Mann getroffen, der unser Deutsch zufällig entdeckt hat und erzählt uns auch, wie diese Sprache am anderen Ende der Welt entstehen konnte.
Australien Mitte der 70er Jahre. Der junge Amerikaner Craig Volker ist seit kurzem hier, um an der Uni Queensland seinen Master in Germanistik zu machen. Aber auch, weil es hier einfach wunderschön ist. Das Meer liegt vor der Haustür, ellenlange Strände erstrecken sich über die Küste und die krassen Hochhäuser, die da heute stehen, die gibt's damals noch nicht. Craig will sich was dazu verdienen und jobbt als Lehrer an einer öffentlichen Highschool.
Also ich war Deutschlehrer 75 bis 80 an der Goldküste von Australien. Und ich nehme an, das war 76 oder 77.
It was 1978. I was doing grade 10 in Australia, because that's where I met Craig. So 78.
Das neue Schuljahr hat gerade angefangen und Craig unterrichtet Deutsch für Fortgeschrittene. Oder zumindest für solche, die sich für fortgeschritten halten.
Als ich dann neue Schüler bekommen habe, dann habe ich ein paar Sätze auf Deutsch gesagt und dann ein paar Fragen gestellt, also wie heißt du, wie alt bist du, um zu sehen, ob sie dann überhaupt Deutsch konnten.
And when I met Craig, I was 17. I was a student, so when you're a student, you're like, you know, go to class, you don't think anything of the impact. My name is Yvonne Marie London. I live in Brisbane, Australia, but I have a very, very interesting background.
Das ist also Yvonne und sie ist damals eine von Craigs neuen Schülerinnen. Und zwar eine besonders gute Schülerin. Yvonne ist dunkelhäutig wie eine Melanesierin, also wie die Einheimischen auf den Pazifischen Inseln. Und sie ist auch sonst so ganz anders als die Schüler, die Craig da normalerweise in seinem Deutschunterricht hat.
Und sie war toll. Also ich war erstaunt. Sie konnte so gut antworten. Sie war gar nicht nervös, Deutsch zu benutzen. Aber sie hatte so eine komische Grammatik. Aber die Aussprache war perfekt. Und dann habe ich gefragt, also wo hast du denn Deutsch gelernt? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es nie gelernt. Das haben wir nur zu Hause benutzt.
Und dieses Zuhause, das ist die Kleinstadt Rabaul auf der Insel Neubritannien. Das gehört zu Papua-Neuguinea. Craig ist sofort hellhörig und denkt sich, wieso kann dieses Mädchen so gut Deutsch? Yvonne erzählt ihm, dass zu Hause alle so sprechen.
You know, it was falsche Deutsch, it was kaputte Deutsch, because it was a bit of a broken language.
Ja, und dieses falsche Deutsch, kaputte Deutsch, das wird auch unser Deutsch genannt. Etwas liebevoller von den Sprechern. Craig ahnt schon, dass das, was er da gerade zufällig durch Yvonne entdeckt hat, eine Sensation sein könnte. Eine bis dahin nicht bekannte Deutschsprache, gesprochen von einer kleinen Gemeinschaft in Papua-Neuguinea. Craig vermutet, dass es sich um eine Art Kreolsprache handeln könnte. Kreolsprachen, das sind Sprachen, in denen sich die Grammatik und der Wortschatz aus mehreren Sprachen vermischt haben. Er fängt also an zu suchen, so wie man das damals Ende der 70er Jahre gemacht hat. Er geht in Bibliotheken, sucht nach Publikationen zu Kreoldeutsch, aber er findet nichts. Dann fragt er Professoren aus, schreibt Linguisten auch in Deutschland an, deren Kollegen. Alle sagen, keine Ahnung, Deutsch aus Papua-Neuguinea noch nie gehört. Selbst Peter Mühlhäuser, der war damals echt eine Koryphäe auf dem Gebiet Deutsch im Ausland, hat bis dato noch nie was davon gehört. Aber er macht Craig Mut.
Er hatte gesagt, ist bestimmt interessant, also bitte, mache etwas damit. Und dann habe ich das als Thema für meine Masterarbeit ausgewählt.
Ja, und das, was Craig damals noch nicht weiß, ist, dass die Geschichte von Unser Deutsch so sehr viel mehr werden wird als nur das Thema seiner Masterarbeit. Es wird seine gesamte berufliche Karriere bestimmen und auch zum Weichensteller für sein persönliches Leben werden.
Hier bin ich übrigens zu Hause.
Auf Papua-Neuguinea.
Ja, ich habe schon gesehen. Das ist gemein.
In einem Haus, am Strand, unter Palmen, so wie es mir jetzt gerade auf seinem Handy zeigt. Wir sind in der Uni Augsburg, wo Craig Volker eine Gastprofessur innehat. Da ist er ein paar Monate im Jahr. Ein Leben in der Südsee. Unter Kokospalmen, in der Hängematte schaukeln, an den schönsten Stränden der Welt. Einfach paradiesisch. Doch für die Menschen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war das Leben auf den Inseln im Pazifik alles andere als paradiesisch.
Leute haben mir gesagt, in dieser Zeit waren Leute wild. Die Papua-Neuguinea waren wild. Die waren brutal. Also zum Beispiel im Stammeskrieg hat ein Stamm die anderen Leute getötet und gefressen.
Diese wilde Zeit, die Craig da beschreibt, die fällt genau in die deutsche Kolonialzeit. Das war 1884 bis 1914. 30 Jahre, in denen wir nicht nur eben in Afrika, sondern auch in der Südsee Kolonien hatten. Es ist die Zeit von Bismarck. Bismarck hatte eigentlich überhaupt gar kein Interesse an Kolonien und er wollte auch das Gebiet nicht wirklich ausweiten, aber war ziemlich unter Druck gesetzt, denn Nachbarländer, Frankreich, Niederlande und auch England hatten sich schon recht viel von der Welt angeeignet.
Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.
Platz an der Sonne, so sagte es damals der Außenminister Bernhard von Bülow. Bismarck erlaubt es also unter Druck, den deutschen Geschäftsleuten sich Land in der Südsee anzueignen. Das war ein bisschen östlich von der Hauptinsel Papua und sie nennen diese paar Inseln jetzt Bismarck-Archipel. Das sind sehr grüne Inseln, sie sind voller Regenwälder und Bergketten, ein paar aktive Vulkane und einfach sehr viel Strand. Die ersten Weißen dort sind Handelstreibende. Nicht nur Deutsche, sondern auch beispielsweise viele schwedische Seefahrer sind drunter. Und längst nicht alle Männer wissen so genau, worauf sie sich da eigentlich eingelassen haben. Hier eine Meldung aus der Freiburger Zeitung vom 7. Januar 1904.
Nach einer telegrafischen Meldung des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea wurde die Handelsstation in Petershafen von Eingeborenen überfallen. wobei der Händler Reinhard und der Maschinist Döll ihr Leben einbüßten.
Was genau die ersten Deutschen dort in der Südsee verloren hatten, das wurde so lange bewusst vergessen, dass wir es tatsächlich heute kaum mehr wissen. Es gibt sogar ein Wort dafür, Kolonialamnesie, nennen Historiker das. Und diese Kolonialamnesie, dazu gehört auch die Geschichte der Sprache unser Deutsch. Angefangen damit, dass da, wo Eroberer auf Einheimische treffen, es nicht nur blutige Überfälle, Unterdrückungen und so weiter gibt, sondern eben auch Liebesbeziehungen.
His name was Charles Emil Patterson.
Das ist Maria. Und Charles Emil Patterson oder auch Karl Patterson ist ein schwedischer Kapitän und er war Marias Großvater.
Ja, ich heiße Maria Hörler, aber now, jetzt verheiratet Maria Chen. Ja, ich war geboren 21. März 1947 in Vunapope, der katholischen Mission Hospital. Ich war groß geworden mit Deutsch. It's my first language.
Maria Hörler ist, wie Yvonne auch, auf einer der Inseln Papua-Neuguineas geboren. Und auch sie ist eine Unserdeutschsprecherin. Heute lebt Maria in Brisbane, Australien. Am Telefon erzählt sie mir ihre Familiengeschichte. Vor allen Dingen, wie ihr Großvater damals ihre Großmutter kennengelernt hat.
He was on the boat, he was captain on this boat. And he got shipwrecked in front of where my grandmother, or well, my great-grandfather lived. But anyway, they swam ashore.
Maria erzählt da von einem Ereignis Weihnachten 1904. Ein schwedisches Schiff kentert vor der Küste der kleinen Insel Tabar. Der Kapitän Karl-Erik Patterson kann sich so gerade an Land retten und trifft dort auf Einheimische. Sie sind völlig verzückt von diesem großen weißen Mann mit seinen blauen Augen. Und vielleicht auch deswegen beschließen sie, ihn nicht zu essen.
So he met them and then welcomed them and everything and then he fell in love with grandma, the chieftain's young daughter. So they ended up getting married and then they built a big home on the island.
Der schwedische Kapitän Karl und die Häuptlingstochter Singdu verlieben sich ineinander und sie heiraten. Und dann geht die Geschichte in etwa im Schnelldurchlauf so weiter. Sie bekommen 8 Kinder, sie betreiben eine große Plantage auf der Insel. Es geht ihnen gut. Über mehrere Jahre hinweg führen sie ein eigentlich ganz normales Familienleben auf der kleinen Insel Tabar. Die Geschichte von Karl und Singdu ist außergewöhnlich. Zum einen, weil Karl, der Schwede, selbst irgendwann nach dem Tod von Singdus Vater Häuptling der Insel wurde. Zum anderen aber auch, weil Karl und Singdu ganz normal verheiratet waren. Mixed-Race-Marriages waren nämlich eigentlich nicht erlaubt.
Ab und zu durften sie?
Ja, ab und zu durften sie. Und zwar mit Sondergenehmigung, wie Craig mir erzählt. Doch das hat eigentlich zu Recht niemanden davon abgehalten. Und deswegen gab es auf Papua-Neuguinea vieler solcher Liebesbeziehungen. Natürlich gab es auch Vergewaltigung. Aber weder die Übergriffe noch die einvernehmlichen Beziehungen sind irgendwo registriert oder dokumentiert worden. Deswegen gibt es keine Zahlen. Fest steht aber, es gibt viele Kinder. Mixed-Race-Kinder, wie sie sich selbst nennen. Vater weiß, meist Deutscher oder Schwede und die Mutter Melanesierin, also Indigen. Die Handelstreibenden, das war nur die erste Welle an Weißen auf Papua-Neuguinea. Die zweite Welle, das sind die Missionare. Nonnen, Mönche und Priester. Ihre Mission ist ganz klar, sie wollen das Christentum verbreiten. Aber die indigenen Völker haben ihre eigenen Götter und sie haben wenig übrig für Jesus. Das führt natürlich erstmal zu blutigen Auseinandersetzungen und zu keinerlei Erfolg für die Missionare. Also beschließen sie, dass es vielleicht mehr Sinn macht, sich auf die ganz Kleinen zu konzentrieren und die zu formen. Kinderheime sind die Lösung. Dort sollen die Kinder dann zu guten Christen erzogen werden und eine ordentliche preußische Schulbildung erhalten. Es gibt Heime für die rein indigenen Kinder und es gibt separate Heime für die Mixed-Race-Kinder. Denn die Missionare finden, dass die etwas Besseres sind, wegen ihrer weißen Väter.
Ein Bruder Jansen hieß er, glaube ich, der hat gesagt, umso dass sie die üblen Eigenschaften der Mütter nicht lernen würden. Also er meinte, ideal ist es, sobald sie keine Säuglinge sind, dass sie dann ins Heim kommen.
Ja, und diese ganz kleinen Kinder, die sollen dann später als christliche Kinder die alte Gesellschaft wie ein Sauerteig christlich durchwirken. So zumindest steht es in der Schrift aus der Zeit. Im Stadtteil Wunapope bei Kokopo auf der Insel Neubritannien entsteht um die Jahrhundertwende herum ein großes Kinderheim von deutschen Missionaren. Es steht auf Klippen unter Palmen mit dem Blick aufs Meer und es ist ein Heim für Mixed-Race-Kinder. Es gibt eine große Baracke für Jungs oder Knaben, wie es damals hieß, und eine Baracke für Mädchen. Geleitet wird dieses Heim von den Herz-Jesu-Missionaren. Und dann, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Der Krieg führt dazu, dass Deutschland nach 30 Jahren Besetzung all diese sogenannten Schutzgebiete verliert. Die deutsche Kolonialherrschaft ist beendet. Papua-Neuguinea gehört jetzt offiziell zu Australien und alle Europäer müssen die Insel verlassen. Nur die deutschen Missionare werden weiterhin geduldet. Das heißt, die weißen Väter verlassen ihre Familien, gehen alleine zurück in die Heimat, Europa. Und die ganzen Kinder, die aus diesen Mixed-Race-Familien kommen, die werden plötzlich zu Halbwaisen.
Und sie haben dann selbst ihre Kinder dann ins Waisenhaus gebracht.
Also die Väter.
So dass sie dann europäisch aufwachsen würden. Es war also nicht immer freiwillig, dass sie weggingen. Es war oft aber freiwillig, dass sie nicht bei den Müttern blieben.
Also freiwillig aus Sicht der Väter, nicht unbedingt aus Sicht der Mütter. Craig erzählt mir zum Beispiel von einer Frau, die über viele Jahre hinweg ihr Kind besucht hat, aber immer durch einen Zaun. Sie hat es also nur durch den Zaun aufwachsen sehen. Kontakt zu ihrem Kind war ihr von den Nonnen strengstens untersagt worden. Solche Geschichten gibt's einige. Hier erzählt uns ein Mann, wie ihn sein Vater damals im Kinderheim zurückgelassen hat. Er erzählt die Geschichte auf unser Deutsch.
Mein Vater, oh nein, das ist ja well. Du kannst nicht mehr zurück zu deinem Vater jetzt. Dein Vater hat du gelassen hier und jetzt du bleibst hier in dieser Schule mit allen anderen Knaben.
Und auch die Kinder vom schwedischen Kapitän Karl und seiner Frau Singdo landen in diesem Kinderheim. Denn Karl muss zurück in die Heimat. Und Singdo, ja, die ist mittlerweile an Fieber gestorben.
Eine Frau, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter dann von den Nonnen weggenommen wurde. Das war eine ganz normale Familie. Die Nonnen haben dann das Kind dann weggenommen. Dieses Mädchen hat ihre Familie nie wieder gesehen.
Mixed Race sein, das war damals ein hartes Schicksal. Die Kinder waren für die Weißen nicht weiß genug und für die Schwarzen nicht schwarz genug.
Damals war es also die rassistische Idee, diese Halbweiße, diese nicht rein indigene Kinder, dass es ist besser für sie, dass sie europäisch aufwachsen. Und das können sie nur tun, wenn sie weg von ihren Familien sind. Ich meine, das würden wir heute Kidnapping nennen. Damals hat man das mit bestem Willen gedacht, dass es das Beste war.
Es bricht den Müttern wahrscheinlich das Herz. Aber es gibt nichts, was sie tun können. Sie wissen aber, dass ihre Kinder bei den Missionaren nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch Bildung bekommen und dadurch vielleicht eine Chance auf ein besseres Leben. Und so kommt es, dass etwa 30 Jungs und 30 Mädchen die erste Generation von Waisen sind, die in dem Kinderheim der Herz-Jesu-Mission aufwachsen. Vollkommen abgeschieden von dem Rest der Inselbevölkerung.
Es ist sehr selten, dass die Kinder so isoliert von den Erwachsenen sind. Gott sei Dank.
Die Schule ist hart. Und auch wenn die Kinder älter werden, dann müssen sie auf der Missionsstation sehr viel arbeiten. Und das für sehr wenig Geld. Die einzigen Erwachsenen in ihrem Leben, das sind die Nonnen und Priester. Sie sind Lehrer und Elternersatz in einem.
They were the mothers and fathers for a lot of people that were left behind.
Für sie ist die Mission aber etwas anders als nur Schule. Es war auch Heimat.
Was Craig damit meint, ist, dass die Missionare wirklich versuchen, mithilfe der Kinder ein Stück deutsche Heimat auf Papua-Neuguinea entstehen zu lassen. Denn die Missionare vermitteln nicht nur ihren Glauben und ihr ganzes Wertesystem, das macht die Kinder dann zu guten Christen, sie vermitteln ihnen auch ihr Wissen und ihre Tradition und ihre Sprache. Das macht aus ihnen Deutsche. Diese Mixed-Race-Kinder, die sind unterschiedlich alt, als ihre Väter sie ins Heim bringen. Sie haben ja noch eine gewisse Zeit mit der Mutter gelebt und von ihr Tok Pisin gelernt. Das ist die Sprache der Einheimischen. Und die ist jetzt im Kinderheim verboten. Es darf nur noch Deutsch gesprochen werden. Und das sind die Kinder, die unser Deutsch erfunden haben. Der Wortschatz ist größtenteils Deutsch, ein bisschen Englisch und die Grammatik Tokpisin. Und dazu kommt noch eine ganze Prise Quatsch. Heute weiß niemand mehr so genau, wie und warum diese Kinder damals unser Deutsch erfunden haben. Linguisten sagen, unser Deutsch habe als Identitätsmarker fungiert. Und dass es keinerlei kommunikative Notwendigkeit gegeben habe, diese Sprache zu erfinden. Klar ist, unser Deutsch hat den Kindern in der Herz-Jesu-Mission damals eine Stimme gegeben. Etwas, das nur ihnen gehört hat. Eine Art Geheimsprache. Und so entstand in Wunapope auf Neubritannien eine ganze Generation Männer und Frauen, die in einer deutschen Blase aufwuchsen. Und zwar mit allem, was dazugehört hat. Und weil die Mixed-Race-Community von den Missionaren untereinander verheiratet wurden, gaben sie das Unser-Deutsch als Muttersprache weiter an ihre Kinder und auch an ihre Enkelkinder, so wie Yvonne und Maria.
They used to have Ruprecht. You know what Ruprecht is?
Mm-mm. Oh, Knecht Ruprecht?
Ruprecht, yes.
Yeah.
And they'd come around and, you know, we'd all line up and they'd say whether we've been good or we've been naughty.
Ja, Knecht Ruprecht und Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
I like Käsekuchen. And Mama always made her own Streusel. Yeah, another one was Zwieback, Schneckenhäuschen. And that's a beautiful dessert. So whenever Mama made the custard, she'd do it with the coconut milk instead of, you know, cow's milk or any other milk.
Kokosnussmilch statt Kuhmilch. Rezepte werden halt hier und da angepasst an die Insel. Wenig Kühe, dafür viele Kokosnüsse. Das Beste aus beiden Kulturen.
I'm very proud of my heritage, you know.
Sowohl Yvonne als auch Maria sind stolz auf ihre deutschen Wurzeln. Dieses Mixed Race German, das ist ein wichtiger Teil ihrer Identität. Obwohl es für uns ein bisschen komisch klingt, insbesondere im Hinblick auf das, was die Missionare mit ihren Großeltern gemacht haben.
It doesn't matter how much we mightn't have liked the influences of the church on us, it was part and parcel of our lives. The negatives and the positives. I guess the Germans were always good at discipline and so you end up wanting a better life.
Yvonne sagt da, dass diese deutsche Disziplin, die Bildung und die Möglichkeit auf ein Leben fernab vom Regenwald damals wahrscheinlich bei ihren Großeltern Ambitionen und Hoffnungen geweckt hat.
Ein paar Leute haben mir gesagt, also das Leben war für unsere Eltern war es schwer, aber dadurch haben wir diese Möglichkeiten im Leben gehabt.
Letztendlich, und da sind sich Maria, Yvonne und auch Craig einig, führte die Rassenideologie der Missionare dazu, dass die Mixed-Race-Community in Papua-Neuguinea Vorteile hatte, weil die Welt pervers ist. Die Kirche hat ihnen so lange eingeredet, dass sie was Besseres seien, also besser als die indigene Bevölkerung, dass sie am Ende vielleicht auch was Besseres waren. Zumindest, wenn man einen westlichen Maßstab anlegt.
Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Sie haben Jobs gehabt. Sie waren die Kapitän auf den Schiffen. Sie haben die Docherei geleitet. Ihre Kinder sind Lehrer geworden. Mindestens eine ist Politiker geworden.
Dieser importierte Maßstab, den Mensch allein nach seiner Arbeit zu bewerten, das ist nun mal das, was sich durchgesetzt hat. Das ist auf Papua-Neuguinea auch nicht anders als im Rest der Welt. Und dafür ist man in Papua-Neuguinea den deutschen Kolonialisten auch immer noch dankbar.
Die Deutschen waren weniger brutal als andere. Die Deutschen haben uns nicht gefressen. Wir mussten nur für sie arbeiten. Das war besser.
Also Deutsch waren einfach das geringere Übel.
Das geringere Übel. Und die haben sehr vieles Gutes gebracht.
Ja, und dieses viele Gute, was die Deutschen gebracht haben, das ist das Ergebnis von 30 Jahren Besetzung. Straßen, Schulen und Krankenhäuser sind entstanden. Infrastruktur, von denen eben nicht nur die Weißen oder die Mixed-Race-Leute profitiert haben, sondern alle. Gewissermaßen sind 30 Jahre deutsche Herrschaft auch einfach nicht lang genug, um es so richtig zu vermasseln. Auch deswegen werden sie heute hier immer noch idealisiert. Und als Papua-Neuguinea 1975 unabhängig von Australien wurde, machten diese Mixed-Race-Leute inzwischen die gehobene Mittelschicht des Landes aus. Nur knapp hinter den Weißen. Und dann sind sie ausgewandert, meistens nach Australien. Und weil sie so gut ausgebildet waren, waren sie sehr gefragt. Und auch weiterhin dort sehr erfolgreich. Das ist der Grund, warum es vielleicht für Maria und Yvonne so schwierig ist, die Vergangenheit zu kritisieren. Sie haben ja beide am Ende davon profitiert. Sie sagen beide, dass sie deswegen privilegiert aufwachsen durften. Ein Kritikpunkt haben sie allerdings doch. Die Kirche hat keinerlei Anstalten gemacht, nach dem Ersten Weltkrieg die Familien in Deutschland oder auch in Schweden zu kontaktieren.
Especially with my father having a German background, the missionaries did not try to trace his family in Germany.
Nicht die Kirche. Die Forscher haben Familien wieder zusammengeführt. Es sind Craig Volker und seine Kollegen, die dafür gesorgt haben, dass die Geschichte der Menschen bekannt und für die Nachwelt festgehalten wird. Das Schicksal der Kinder in dem deutschen Heim in Papua-Neuguinea ist nicht einzigartig. Es gab in dieser Zeit viele Kinderheime in den Kolonien und viele Kinder, die von ihren Familien getrennt wurden. Aber soweit wir wissen, sind die Kinder im Herz-Jesu-Heim die einzigen, die ihre eigene Sprache erfunden haben. Und dass unser Deutsch mag aussterben, aber es hat ja jetzt seine Aufgabe erfüllt.
So at least if you put their names now into Google, it will be attached to something. So it's, I think it's to me, it is identity. Giving the language a name has given the people an identity.
Yvonne und Maria haben beide erst durch die Forschung so wirklich verstanden, was ihre Eltern und Großeltern da mitgemacht haben. Und so hat unser Deutsch seinen Sprechern, den Kindern, den Enkeln und auch den Urenkeln eine ganz eigene Geschichte geschenkt. Etwas, worauf sie stolz sein können.
Rebecca Endler über die Geschichte des Unser Deutsch. Ein Deutsch, das in Papua-Neuguinea gesprochen wird und vom Aussterben bedroht ist. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Wir bleiben noch eine Weile im Südpazifik, Nilo, denn was Sprachen angeht, da ist Ozeanien ja eine wirklich spannende Gegend. Also Ozeanien, diese ganzen Inselstaaten nördlich und östlich von Australien.
Genau, wie Papua-Neuguinea, Neukaledonien, Salomoninseln, Tuvalu, Samoa und so weiter.
Das ist interessant, das ganze Gebiet, weil da hunderte sogenannte ozeanische Sprachen gesprochen werden. Und wir wollen aber über eine dieser Sprachen sprechen. Und dafür müssen wir zu einer klitzekleinen Landfläche im Inselstaat Vanuatu.
Ja. Und das machen wir, weil Vanuatu an sich die größte Sprachdichte der Welt hat. Ja, also dieser Staat besteht aus mega vielen kleinen Inseln und insgesamt werden hier über 130 Sprachen gesprochen. Und das weiß ich, weil ich diese Woche einen Berliner Linguistin kennengelernt habe. Der heißt Jens Hopper-Dietzel, der ist 29 Jahre alt. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit an der Humboldt-Uni und er ist vor wenigen Tagen aus Vanuatu zurückgekommen. Und zwar aus einer kleinen Insel namens Ambrüm.
Um auf die Insel zu kommen, nimmt man so eine kleine Propellermaschine. Und ist dann plötzlich eigentlich in einer komplett anderen Welt, weil man muss sich das so vorstellen, dass die Insel eigentlich komplett grün ist und überall halt Palmen wachsen, Papaya, Mangobäume und deshalb alles sehr, sehr grün ist, aber gleichzeitig auch relativ dunkel, weil der Boden dort aufgrund des Vulkans halt schwarzer Sand ist.
Jens war also genau da, wo ich ehrlich gesagt jetzt gerne wäre, also nicht hier im grauen deutschen Winter, sondern mitten im Dschungel auf einer fantastischen Insel. Mhm. Aber wir schauen ja nicht auf die Insel, weil sie so schön ist und weil da Mangos und Papayas wachsen, sondern wegen dieser Sprache dort.
Diese Sprache heißt Dakaka und Jens war jetzt über Weihnachten Neujahr 2 Wochen auf Ambrüm, um die grammatischen Strukturen von Dakaka zu untersuchen. Ich komme gleich darauf zurück, was er da genau untersucht hat. Aber über diese Insel muss man noch ein paar Sachen wissen. Sie ist circa 10 mal 10 Kilometer groß.
Das ist wirklich klein, also ungefähr der Durchmesser von Köln, würde ich schätzen.
Ja. Genau, also mini. Sie hat die Form eines Dreiecks. In der Mitte sind 2 Vulkane. Deshalb sind diese 3 Spitzen der Insel ziemlich voneinander isoliert.
Das heißt, man kann nicht irgendwie jetzt loswandern und von einer Spitze zur anderen.
So einmal drüber, Landweg geht nicht. Man muss immer da mit so einem Boot drumherum fahren. Und auch sonst sind die Infrastruktur und die sanitären Anlagen nicht so richtig entwickelt dort.
Es gibt keine Kanalisation, es gibt kein fließend Wasser. Trinkwasser wird über aufgefangenen Regen gewonnen. Strom gibt es erst seit ein paar Jahren über kleinere Solaranlagen, die aber meistens nur dazu ausreichen, halt eine Lampe aufzuladen. Also es erschwert natürlich auch ein bisschen die Arbeit vor Ort, wenn man also alle 2-3 Tage mal seinen Laptop aufladen kann und ansonsten halt mit Zettel und Stift durch die Gegend zieht.
So, Jens zieht also mit Zettel und Stift durch diese Gegend in einem Dorf mit 80 Einwohnern, das Emyotungan heißt. Es gibt dort eine Schule, ein Dorfzentrum, eine lokale Kirche und eben diese Sprache Dakaka.
Diese Insel hat insgesamt 7 verschiedene Sprachen, beherbergt 7 verschiedene Sprachen. Eine davon ist eben Dakaka, die mit den anderen Sprachen teilweise näher, teilweise dann doch nicht so nah verwandt ist. Und sie wird von insgesamt ungefähr 1000 Sprechern in 4 größeren Dörfern gesprochen.
So, Nilo, jetzt will ich mal hören, wie das klingt, Dakaka.
Es gibt ein einziges Wikitanks-Video auf YouTube, den Link hat mir eben Jens geschickt. Und wir hören einen Mann Dakaka sprechen, der heißt Tio Bang und kommt aus diesem Dorf Emyotungan, wo eben Jens auch war.
Sog isa Tio Bang, nina me yan vili swa me amprem, sog mbili tenem sanisa Emyotungan. Kinim du dru arn orsoana kinim du
Tio Bang erzählt da ein bisschen über sich und über die Insel, dass da manchmal Touristen kommen, die sich diese Vulkane anschauen wollen, die er da auch hinbegleitet und so. Und alles, was er sagt, ist übrigens übersetzt worden, kann man unter dem Video lesen.
So, jetzt wissen wir, wie das klingt. Du hast vorhin gesagt, 1000 Menschen sprechen diese Sprache. 1000 Menschen, das ist ja wirklich eine winzig kleine Sprachgemeinschaft.
Ja, also winzig, aber ziemlich stabil. Das ist ja das Faszinierende und auch das Typische für diese kleinen Sprachen im Ozeanien generell.
Also, dass es diese Sprachgemeinschaften gibt, die stabil bleiben. Er hat ja auch gesagt, es ist 7 Sprachen auf dieser Insel. Wie geht das überhaupt auf so einer kleinen Insel?
Ja, das ist ein bisschen schräg, ne? Also, das heißt ja auf jeden Fall, dass auf Ambrym, dass es dort Dörfer gibt, die ein paar Kilometer voneinander entfernt liegen und wo Menschen einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Und wir reden hier auch nicht von Dialekten, denn die Sprecher verstehen sich nicht automatisch. Es ist vielleicht vergleichbar mit Deutsch und Holländisch oder Deutsch und Friesisch, aber nicht ein Dialekt.
Du hast ja auch gesagt, Jens ist da hingefahren nach Ambrym, um die Grammatik, die Struktur von Dakaka zu erforschen. Was heißt das genau?
Also Linguistik wird ja sehr schnell theoretisch,
ja,
wenn man
das habe ich in meinem eigenen Studium auch mal
wenn man versucht davon. Irgendwie drüber zu sprechen, aber fest steht, dass in Dakaka ganz besondere grammatische Phänomene vorzufinden sind, die wir zum Beispiel aus anderen Sprachen wie aus dem Englischen nicht kennen.
Zum Beispiel gibt es so diese Serialverben, an denen ich forsche, wo mehrere Verben in einem Satz zusammen ein Event beschreiben, was ziemlich spannend ist. Und zum anderen sind es halt aber auch diese Sprache wurde vor ungefähr 100 Jahren das erste Mal beschrieben, als Missionare auf die Insel kamen und gemerkt haben, oh, hier gibt es viele verschiedene Sprachen. Aber so richtig auf dem Schirm hatte diese Sprache eigentlich niemand, bis dann vor ungefähr 10 Jahren Berliner Linguisten dann dorthin gefahren sind und versucht haben, eine Grammatik für die Sprache zu beschreiben.
Das heißt also, dass Dakaka den Experten, den Linguisten, erst so richtig seit 10 Jahren bekannt ist. Ne?
Ja, genau, so richtig auf jeden Fall. Und das Beste an der Geschichte ist, diese Berliner Linguisten haben Dakaka in diesem Zusammenhang eine eigene Schriftsprache gegeben. Also vorher hatte diese Sprache keine Schrift. Die Leute lernten das irgendwie zu Hause mündlich. In der Schule wird dort Englisch, Französisch oder Kreol-Varianten gelehrt. Und die Forscher haben mit lateinischen Buchstaben eine Orthographie entwickelt, damit Dakaka auch schriftlich weitergegeben werden kann.
Also für diese 1000 Menschen, die das sprechen?
Ja, für diese 1000 Menschen. Und so langsam könnte jetzt auch Dakaka in der Schule unterrichtet werden. Und die ersten Geschichten sind bereits aufgeschrieben worden, wie zum Beispiel Märchenbücher, die jetzt auch Kindern vorgelesen werden. Das ist wunderbar.
Als Jens da war, auf dieser Insel, wie hat der sich denn mit den Leuten verständigt? Hat der Dakaka vorher gelernt oder irgendwie sowas?
Nee, der hat mit ihnen auf Bislama gesprochen. Das ist eben eine in Vanuatu verbreitete Kreolsprache, eine Mischung aus indigenen Sprachen und Englisch. Aber Jens hat mir noch was erzählt, was ziemlich bemerkenswert ist, nicht nur für Ambrym, also für diese Insel, sondern auch für die anderen Inseln in Vanuatu. Die Menschen dort sind meistens multilingual und beherrschen 3-4 Sprachen. Das heißt, wenn wir das Dorf jetzt nehmen, in dem Jens war, sie sprechen Dakaka und Bislama, also Kreol. Und je nachdem, was sie dann in der Schule lernen, sprechen die meistens auch Französisch oder Englisch. Und die meisten können auch noch die Sprache des Nachbardorfes, mindestens.
Klar, das braucht man ja auch, um handeln zu können oder einfach zu quatschen.
Ja.
Wahnsinn. Direkt mehrere Sprachen. Das haben wir, die wir nur Deutsch lernen hier in Deutschland, nicht leider. Ozeanien, eine sprachreiche Region, besonders der Inselstaat Vanuatu mit der größten Sprachendichte. Das ist ein tolles deutsches Wort der Welten. Danke, Niloufar Elhami, für diesen Ausflug.
Bitte.
Wieder eine 100 rum. Danke an Vera Pache, die uns die Geschichte vom Wollnig-Manuskript erzählt hat. Danke an Rebecca Endler, die uns das Unserdeutsch vorgestellt hat. Danke an Julia Roche online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Nächste Woche gibt es eine Wiederholung und die nächste neue 100 gibt es dann in 2 Wochen. Tabuisierte Liebe heißt es dann. Und wenn ihr da Geschichten habt, von denen ihr sagt, die gehören gehört, dann schreibt uns doch bitte. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dazu. Dahin bitte auch Lob, Kritik und Anregungen. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann sprecht doch drüber mit Menschen, also so mit Sprache und so. Schreibt drüber bei Twitter, Facebook oder hinterlasst uns doch ein paar Sternchen und eine Rezension bei iTunes. Wir würden uns ziemlich freuen. Eine schöne Zeit euch. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Also dieses Wollnig-Manuskript, das fasziniert mich total. Und es gibt auch noch ein paar mehr Hinweise, wo man anfangen könnte, weiter zu suchen, um irgendwas über dieses Manuskript herauszufinden, die ich in meinem Stück nicht erwähnt habe. Zum Beispiel gibt es da eine große ausklappbare Seite und auf dieser Seite ist die Zeichnung einer kleinen Burg.
Und die Zinnen der Burg sind nicht normal quadratisch, sondern haben so einen V-Einschnitt. Und das ist typisch für Norditalien. Das ist ein Hinweis, ein kleiner Hinweis, dass das Buch möglicherweise aus Norditalien stammt oder dass es von jemand gemacht wurde, der daherkommt oder da öfters war.
Und dann gibt es auch noch einen anderen Hinweis, den ich super spannend finde, weil nämlich tatsächlich auf der letzten Seite des Manuskripts, da ist so ein Halbsatz auf Deutsch.
Unter anderem Geißmilch kommt drin vor.
Könnte das letzte
genau,
Wort
genau,
sein.
Genau, das letzte Wort heißt, glaube ich, Geißmilch und das heißt nimm, das heißt so, so nimm Geißmilch.
Aber am Ende haben eben auch diese Hinweise einfach bisher nicht weitergeholfen, irgendwas rauszufinden.
Und das ist absolut einzigartig, dass man ein so altes Dokument hat, was so viel Analysematerial bietet, also ein ganzes Buch voll, und trotzdem schafft man es nicht, da irgendwas zu knacken.
Für die Geschichte von Unser Deutsch war ich leider nicht in Australien und auch nicht in Papua-Neuguinea, aber ich war in Augsburg. Und in Augsburg habe ich mich nicht nur mit Craig Volker unterhalten, sondern auch mit seinen Doktoranden. Und da habe ich herausgefunden, die Doktoranden haben tatsächlich Unser Deutsch gelernt. Und zwar haben sie mir erklärt, waren sie vor Ort. Und dann ist das so, wenn man mit seinem Hochdeutsch kommt und von den Sprechern Antworten auf Unser Deutsch haben will, dann ist das sehr ungünstig. Und deswegen haben sie Unser Deutsch gelernt.
Ja. Ich kann sprechen. Ist nicht schwer, für was die Worte ist, alles Deutsch, aber der Grammar und wenn du sprechen, ist nie so wie der Deutsche.
Das heißt, unser Deutsch stirbt gar nicht aus.
Man könnte sagen tatsächlich, dass Herr Meitz und die Kollegin und ich vielleicht dann die letzten Sprecher sind, wenn es dem Ende entgegengeht.
Ich habe ja mit dem Jens Hopper-Dietzel geskypt und habe ihm auch als erstes gefragt, was ihn denn an diesen ganzen kleinen Sprachen so fasziniert. Und er meinte, naja, das sind winzige, aber super stabile Sprachen, die in den Communities unglaublich wichtig sind, also identitätsstiftend sind und die Leute sind total stolz drauf und das sind lebendige Sprachen. Und in dem Zusammenhang hat er auch übrigens diese Botschaft.
Generell ist es wichtig, auch kleinere Sprachen oder sozusagen exotische Sprachen wertzuschätzen. Und jede Sprache ist besonders, jede Sprache ist einzigartig und jede Sprache ist es wert, dass sie auch weiterhin gesprochen wird. Deshalb ist es wichtig, dass man versucht, insgesamt Sprachen zu stärken.
Und sein Beitrag dazu ist, dass er auf jeden Fall noch dran bleibt an Dakar K und er will unbedingt noch ein oder mehrere Male dahin fahren. Die nächste Reise ist schon in Planung.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.